möchte heute Morgen wieder Johannes Evangelium aufschlagen und den fünften Kapitel. Johannes Evangelium und den fünften Kapitel. Wer ist Jesus Christus? Klingt vielleicht für manche von uns wie eine dumme Frage. Vielleicht klingt es nur aus einer theoretische Frage, aber ich möchte sagen, die Antwort dieser Frage ist lebensentscheidend und ist nicht nur, dass wir theoretisch das wissen, sondern dass wir auch so tief überzeugt sind, wer er ist, dass es unserem Leben, auch unserem Alltag verändert und leitet. Heute möchten wir eine Geschichte betrachten, die wir alle kennen. Wir möchten einen elenden Menschen betrachten. Wir alle haben elende Zeiten in unserem Leben gehabt, gesehen, wie anderen so leiden. Ich möchte Johannes 5, Vers 1 bis 16 vorlesen. Wir werden aber auch Teilen vom Rest des Kapitels auch betrachten. Das eigentlich ist eine Einheit hier. Und wir werden dann sehen, wer Jesus ist und wer wie er in unserem Leben arbeiten möchte. Jesus ist gerade wieder nach Jerusalem gekommen. Er war oben in in Kapernaum oder Kana, wo er den königlichen Beamten, seinen Sohn, geheiratet hatte. Aber jetzt nach dem ersten Jahr im Dienst ungefähr, kommt er zurück zu den Festen in Jerusalem. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei einem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahme, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass er schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Mensch, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mich hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war. Denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hat. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. In dieser Stelle betrachten wir einen elenden Menschen, der von Jesus geheilt wird. Aber wir werden kurz sehen, dieser Mann und seine Heilung wird eher als ein Gegenstück benutzt oder Gegenakteur benutzt, um Jesus und seinem Plan was anderes, was Großartigeres auch zu erfüllen. Was wir erstens in dieser Stelle ist, Jesus, er kam zu Jerusalem und war bei diesem Teich. Nun, seit Jahrhunderten ist diesem Teich in Frage gestellt, haben viele gemeint, Jesus oder Johannes hat nicht gewusst, wie Jerusalem wirklich gebaut war, was komisch ist, weil Johannes natürlich war in Jerusalem. Aber weil die Archäologen den Teich nicht gefunden hatten, haben sie gedacht, das muss nicht falsch sein. Aber sie haben trotzdem das gefunden. Ich habe hier ein Foto, glaube ich, sehen kann, wo dann Teich Bethesda, das ist ein Modell, wie das aufgebaut wurde. Und es gab 5 Säulen, umherum 4 und dann 1 vorne, die unten ins Wasser gegangen ist. Und das ist ungefähr, wie es ausgeschaut hat, nicht knapp 150 Metern von dem Tempelberg. Und so sind die Ruine immer noch heute zu betrachten. Jesus kam zu diesem Teich bei dem Schaftor in der Nähe von dem Tempelberg. Und da lag es eine Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Dürren. Nun, Jesus hat diesem Mann geheilt. Er ist der Einzelne unter diesem allen, den Jesus geheilt hatte. Warum er diesen ausgesucht hat, war vielleicht deswegen nur eine Vermutung, was später wird erwähnt, dass dieser Mann auch krank war, weil er gesündigt hat. Jesus spricht seine Sünde später an. Das ist nicht immer der Fall und Johannes macht es klar an anderen Stellen, zum Beispiel bei den Blinden. Später, glaube ich, in Kapitel 8 und dann Lazarus auch. Es ging nicht um Sünde, sondern es ging um Gott zu verherrlichen. Aber in diesem Fall war auch Sünde angebunden. Wir wissen nicht, was für eine Sünde, aber es war etwas in seinem Leben, wo er auch Folgen hatte. Jesus hat diesen Mann unter dem allen anderen ausgesucht. 38 Jahre lang war er behaftet mit dieser Krankheit, was auch immer es war. Er war kraftlos. Er konnte sogar nicht in dem Wasser hineingehen. Und diesem Wasser war, wir wissen nicht inwiefern, dass es wirklich etwas in dem Wasser war, aber es hat sich bewegt und haben gedacht, wenn sie rein in dem Wasser gehen, dass sie Heilung erleben würden. Und so war das mindestens seinem Glauben. Aber er schuf das nie, in dem Wasser hineinzukommen. Und über die Jahre ist er wirklich kraftloser geworden, hat nicht mehr sogar den Wollen reinzugehen. Fast. So kommt es vor. Er war sehr schwach. 38 Jahre lang war er krank, eine längere Zeit, wir wissen nicht wie lang, hat er neben diesem Teich sich gelegt, aber eine längere Zeit. Und Jesus spricht ihm an und fragt ihn, wirst du gesund werden? Dieser Mann war kraftlos, er war antriebslos, er hat gar nicht wirklich gefragt, ob Jesus ihm helfen könnte. Er sprach nur seine Hoffnungslosigkeit an. Aber Jesus spricht diesen Mann in seiner Hoffnungslosigkeit an. Und er sagte ihm, der fast knapp 4 Jahrzehnten so schwach gewesen ist, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Nicht nur steh auf, sondern du wirst jetzt belastbar sein. Du nimmst dein Bett und gehst umher. Wie seine Muskeln atrophiert waren, so geschwächt waren, wie die Knochen sicher sich geschrumpft hatten. Aber Jesus mit seinem kräftigen Wort redet direkt zu ihm und der Mann konnte gehen. Jesus hat ihn körperlich geheilt, aber geistlich war er immer noch berührt. Er wusste sogar nicht, wer Jesus war. Er wusste nur, Jesus hat ihm durch sein Wort die Kraft gegeben und er durfte dann umhergehen. Was für ein Wunder war das zu erleben. Aber was wir hier sehen, Jesus wird diesem Mann weiter nachgehen und findet ihn später im Tempel. Er sorgt sich nicht nur für seinen Körper, sondern auch für seine Seele. Er suchte ihn im Tempel. Der Mann war natürlich angefochten, weil die Juden haben gesehen, es war Sabbat, wo Jesus geheilt hatte. Und das war, wir werden im Kurzen betrachten, wirklich skandalös zu machen. Und so war er wirklich angefochten und er wusste sogar nicht, wer Jesus war. Jesus findet ihn und spricht zu ihm. Und jetzt sehen wir, ähnlich wie bei dem königlichen Beamter, er geht diesem Mann nach, er bohrt, weil er möchte nicht nur körperliche Heilung geben, sondern geistliche Heilung, dass er geistliche Heilung haben wird. Und er sagte zu dem Mann, siehe, du bist gesund geworden. Siehe, was ich mit meiner Kraft getan hat. Aber jetzt geht Jesus einen Schritt weiter. Und er möchte diesem Mann seinem Herrn sein. Und er spricht mit dem gleichen kräftigen Wort, sagt er ihm, sündige nicht mehr. Jetzt redet Jesus nicht zu seinem Körper, sondern redet zu seiner Seele, spricht zu seinem Willen. Und er gibt ihm einen Befehl, sündige nicht mehr. Nun, wenn wir das hören, denken wir, okay, er wird jetzt vollkommen leben müssen. Aber das ist natürlich, was Jesus nicht meinte. Dieser Mann sicher wusste, was für Sünde Jesus meinte. Es war sicher nicht eine Kleinigkeit. Es war etwas bewusst, das seinem Gewissen angesprochen hat. Und Jesus als liebevoller Herr ihm anspricht und sagt, okay, diese Sünde, mach das nicht mehr. Nun, Jesus sagt das noch einmal später in Kapitel 8, wenn er zu der Frau, der Ehebrecherin, auch redet. Und als sie ihn verurteilt hatten, die anderen, und dann waren alle, haben sich geschämt, die Pharisäer, die Juden, die ihn verurteilt hatten, die Schriftgelehrten, und sie gingen alle weg. Und Jesus spricht dann zu der Frau auch, diese Frau, der Ehebruch begangen hat. Er sagte, sie haben gesagt, wer verurteilt dich? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus auch sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Da in dem Zusammenhang ist auch klar, spricht von der Sünde von Ehebruch, den sie begangen hatte. Jesus, wenn er die Kraft hat, jemand so anzusprechen und sie aufsteht und geht umher. Sein Wort ist auch kräftig, uns fähig zu machen, mit Sünde aufzuhören. Dass wir Sünde, die uns behaftet hat, der uns belastet hat, vielleicht jahrelang, vielleicht 38 Jahre lang, Jesus Wort hat Kraft, da uns Heilung zu schenken. Glauben wir, dass er diesem Mann körperlich heilen konnte? Glauben wir, dass er ihm auch seinem Herzen ansprechen konnte? Jesus Christus kann das. Er will das. Er will, dass wir in seinem Sieg leben und in Sieg über Sünde. Es ist wirklich uns Mut zu machen, dass es möglich ist, weil unser Herr uns liebt und er möchte, dass wir nicht gestreckt in unseren Sünden leben, sondern in seiner Freiheit leben, mit ihm, in eine enge Beziehung mit ihm, und zwar durch seine kräftige Wort. Nun, Jesus macht diese Wunder, aber er hat was viel Großes, Größeres, was er tun möchte. Wir denken an den Menschen, schön, er heilt ihn, aber Jesus macht viel Größeres als das. Da ist schon eine Lektion für uns. Was Gott in deinem Leben macht, dass du in seinem Sieg lebst, geht nicht um dich, dass du schöne Christ bist, Christin bist, sondern er möchte was viel Größeres machen und seinen Namen verherrlichen. Und so ist dieser Mann nicht im Mittelpunkt, sondern Jesus' Werk. Und was wir sehen, Jesus, gehe zurück, Jesus korrigiert erst diesem Menschen ihre Voraussetzungen. Jesus korrigiert Voraussetzungen. Jetzt reden wir nicht mehr über den Mensch, der geheilt wurde, sondern um die umherum, die das erfahren haben. Weil die Juden hatten Voraussetzungen. Man durfte am Sabbat nicht heilen und nicht etwas tragen. Nun, ich möchte Zeit nehmen, ein bisschen einfach zu erklären, wie heftig das war. Dass die 10 Gebote, der 4. Gebot sagt, du sollst am Sabbat ruhen, nicht arbeiten. So habe ich, glaube ich, Folie hier, wo es sagt in 2. Mose 20, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du, dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tage hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Soweit 2. Mose 20. Das ist der 4. Gebot. Nun, die Juden haben den Sabbat als einfach ein wichtigstes Zeichen des Bundes Gottes zu der Nation Israel. Es zeigte Gottes Gnade, dass sie einen Tag frei nehmen durften und ihren Ruhe in Gott finden konnten. Es war einen Tag zur Woche, der Woche, zur Seite gelegt, Gott anzubeten, um körperlich und geistig Ruhe in ihrem Gott haben zu können. Auch um die Unterdrückten, die viel gearbeitet hatten, die Schichtarbeiten gemacht hatten, würden wir sagen, die einfach viel unter Druck waren, einen Tag der Ruhe zu haben, damit die nicht ständig arbeiten müssten. Und um die Nation auch von Geldgier zu schützen, dass sie nicht denken, hey, ich muss immer was machen, arbeiten. Gott weiß, was wir brauchen. Und für Israel war das ein wichtiger Tag. Es fing an den Abend davor, Freitagabend, beim Sonnenuntergang. Und da haben sie eine schöne Mahlzeit gehabt, den Sabbat, um den Sabbat einzuführen und haben an ihrem Gott gedacht. Der Sabbat war ein wichtiger Tag. Es gab Einschränkungen im Gesetz Mose, die Gott dargelegt hatte, wie zum Beispiel, du sollst keinerlei Arbeit tun. Die Rabbis, um sicher zu sein, dass sie nicht und dass das Volk nicht gegen dieses Gesetzes verstoßen würden, hat ein ausführliches System von 39 Werke ausgedacht, damit, wenn jemand gegen den verstoßen würde, sie ja ein großes Gericht bekommen würden. Und zwar, sie würden gesteinigt. Es gab Vaterwerke unter diesem Werk. Okay? Das heißt, die waren die Hauptthemen. Und dann unter diesen Themen waren andere Anwendungen. Zum Beispiel, Pflügen war am Sabbat verboten. Aber das war ein Vaterwerk. Aber unter diesem Vaterwerk, so eine Unterthema, war am Graben. Okay, durftest du nicht dann im Sandkasten graben. Das war Arbeit unter Vaterwerk Pflügen. Du durftest keine Last tragen, das war ein Vaterwerk. Aber unter diesem, du durftest keine falsche Zähne tragen. Das war eine Last zu tragen. Es gab endlose Diskussionen darüber, welche Knoten gemacht werden durften. Okay. Seemannsknoten oder anderen, weil dann die Knoten musste man nicht wirklich lösen, sondern man könnte dann einfach gehen und dann hat man keine Arbeit geleistet. Feuer anzuzünden oder löschen, war strengst verboten. Man durfte was schreiben zwar, aber nicht 2 Buchstaben nacheinander. Also Pflügen war ein Verstoß gegen das Sabbatgesetz, habe ich gesagt. Dann durftest du, vielleicht auch nicht heute, weiß nicht in dem Punkt, aber durftest du keinen Stuhl über den Boden ziehen, aus Angst, dass du eine Ritze in die Erde machst und da hast du gepflügt. Eine Last durfte man tragen. Aber wenn du eine graue Haare aus dem Kopf rausreißt, dann hast du gegen das verstoßen. Sie nahmen Gottes Gesetz, was er als seine Güte gegeben hat, und machte es zu einer unmöglichen Last. Das ist auch ein Prinzip für uns. Wir Menschen, wenn wir uns überlassen sind und nicht nah an Gottes Offenbarung und Wort bleiben, gehen wir schnell in die Irre. Wir müssen eng mit ihm unser Leben führen, ihn kennen, durch sein Wort, durch viel Zeit mit ihm, dass wir wissen, wie unserem Herrn denkt und dass wir nah an seinem Wort bleiben und nicht weg davon kommen, und wir machen dann die Anwendungen zum Hauptthemen. Wir sind alle Schafe und ohne sein Wort und wirklich eng an seinem Wort zu bleiben, werden wir alle so in die Irre gehen. Die Pharisäer wollten zwar Gott gehorchen, haben versucht, Gott ernst zu nehmen, könnte man sagen, aber hatten Gottes Wort und Absicht falsch verstanden und falsch angewendet. Ein Zeichen, dass wir, und das ist ein klassisches Beispiel für Gesetzlichkeit, wenn wir sagen, durch meine Bemühungen, dass ich Gott gefalle und gerecht vor ihm werde. Ein Zeichen, dass wir gesetzlich sind, ist, dass wir richten und anderen schnell kritisieren. Und das ist, was genau hier passiert. Sie haben gesehen, dass dieser Mann seinem Bett getragen hat. Und dann haben sie sofort gesagt, was machst du da? Das geht nicht. Wer hat dir gesagt, dass du dein Bett tragen sollst? Ja, es kam jemand rein, hat mir geheilt. Schau, ich kann jetzt das machen. Oha, was machst du unser Bad? Lass tragen. Gesetz Nummer 304,3. Das darfst du damit nicht machen. Wer hat das gemacht? Weiß ich nicht. Jesus findet ihn, sagt ihm, sündige nicht mehr. Und dann weißt du, wer Jesus war? Und ich denke nicht, dass es auch trotz oder unbedingt eines starken Glauben, vielleicht war er nicht so scharf drauf, wir wissen nicht, aber er ging dann zu den Juden und sagt, ja, es ist der da, der das gemacht hat, der Jesus. Und dann wussten sie, es ist Jesus. Nun, Jesus hat das bewusst an Sabbat gemacht. Denkst du nicht, dass er erst am ersten Tag der Woche, also unseren Sonntag, darauf hätte warten können? Jesus macht das bewusst, weil er korrigiert unsere Voraussetzungen. Wie oft kommen wir zu Gottes Wort mit Voraussetzungen, Vermutungen, wie wir denken, Gottes Wort steht. Aber Jesus immer wieder korrigiert das. Er wirkt dagegen, er sagt, nein, nein, okay, hier liegst du falsch. Hier bist du schief in deinem Gedanken, deine Vorstellung von mir. Und Jesus macht es bewusst, damit diesen auch damit konfrontiert wurden. Nun, was ist die Erklärung, warum Jesus das gemacht hatte? Jesus, jetzt wird uns die Antwort geben. Jesus gibt uns die Voraussetzung. Das ist alles aus der Reihenfolge heute, aber ist okay. Jesus korrigiert unsere Voraussetzungen. Und Jesus zeigt uns, wie er wirklich ist. Wie ist die Lösung, dass ich weiß, dass ich nicht gesetzlich werde? Oder dass ich nicht so vom Gesetz mich entferne, dass ich gar nicht Gottes Wort beachte? Jesus in den nächsten Verse gibt uns die Lösung. Und zwar, er zeigt uns, wie er wirklich ist. Die Antwort ist, dass wir Jesus kennen, wie er in seiner Person ist. Diesem Verse werden wir nicht alle vorlesen, aber ich möchte ein paar davon lesen, weil Jesus spricht jetzt zu diesem, der so gekränkt war von seinem Korrektur, und er spricht und erklärt, wer er war. Er sagt im ersten Vers, Vers 17, Jesus aber antwortete ihnen, warum er am Sabbat gearbeitet hatten. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Was macht Jesus, um uns zu zeigen, wie wir richtig uns verhalten sollen? Er zeigt uns, wie er ist. Er zeigt uns, dass er gleich ist wie Gott der Vater. So haben die Juden das verstanden, wenn er spricht von seinem Vater. Er sprach nicht nur von Vater und Sohn, denn ja, ein kleiner Gott und großer Gott, sondern das war für sie gotteslästernd, weil du machst dich gleich wie Gott. Und sie wollten ihn töten. Wenn du und ich verstehen, wer Jesus ist, als Gott in Fleisch, und dass seine Werke Gottes Werke sind, dann werden wir auch richtig lernen, richtig zu denken und richtig zu handeln. Und wie auch wir mit anderen umgehen. Dass wir nicht wie diesem Juden anderen richten, wo Gott nicht richtet. Wir müssen kennen, wie Gott ist. Jesus ist völlig Gott und alle seine Werke erlebt. Einerseits, er ist völlig Gott und er ist auch abhängig an Gott, dem Vater. Wir sehen hier die Dreieinigkeit. Drei Personen der Gottheit, aber gleichzeitig Gott. Ich lese Vers 21 vor. Jesus sagt, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht er auch den Sohn lebendig, welcher er will. Jesus zeigt uns, dass er Gott ist und dass er genau die gleiche Vollmacht hat wie Gott selber. Der Vater auferweckt, lebendig macht, Jesus macht das auch. Wenn wir verstehen, wer der Vollmacht über alles hat, alles in der Hand hat, auch Recht über Leben und Tod, dann werden wir auch richtig handeln, richtig denken. Er sagt weiter in Vers 22, nicht nur hat er den Kraft über Auferwecken und lebendig machen, sondern er ist auch, Vers 22, Richter. Er sagte, der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Jesus ist der Richter. Wir denken manchmal, im Alten Testament ist Gott der Richter, im Neuen Testament ist Jesus der Liebende. Okay? Einerseits ist es falsch, weil Jesus war auch im Alten Testament tätig. Ihr betont im Neuen Testament. Aber Jesus ist der liebende Gott und der liebende Richter, der gerechte Richter. Er richtet über Leben und Tod. Das ist unserem Herrn Jesus Christus. Nun, wir hören das nicht unbedingt gern. Wenn ein absoluter Diktator die Macht über Leben und Tod zu sich nimmt, dann sind wir auf einmal sehr kritisch, oder? Wir sagen, nee, das geht nicht. Das ist richtig so. Ich habe ein Beispiel hier von einem. Umar Hassan Ahmad al-Bashir. Sehr häufig Umar al-Bashir, einfach zu sagen. War ein ehemaliger sudanesischer Politiker, Revolutionär, Diktator und Soldat. War von 1993 bis zu seiner Absetzung durch das Militär im April 2019 der autoritär regierende Staatspräsident des Sudan. Er gründete den revolutionären Kommandatorat zur Rettung der Nation, er nannte sich zur Oberkommandierenden der Streitkräfte und zum Staatsoberhaupt. Und mit seinem revolutionären Kommandorat errichtete er ein repressives, islamisch-fundamentalistisches Regime und führte gegen den Sudan des Landes einen erbitterten Feldzug. Er wurde dann vor dem Gericht, vor dem Internationalen Strafgericht Gerichtshof in Haag gebracht, insbesondere für seine Ethnie, die absichtlich getötet hatten. Er wollte den verschiedenen Bevölkerung Fur, Masalit und Sagawa, afrikanische Bevölkerung, vernichten. Und viele Tausende hat er getötet. Er nahm die Vollmacht zu sich über Leben und Tod. Grausam. Aber Jesus kam auf diese Erde und sagt, ich habe Vollmacht über Leben und Tod. Nun, ob das uns gefällt oder nicht, es ist Tatsache. Zweitens, wir müssen verstehen, es gibt derjenige, der das Leben gibt, hat auch das Recht, es zurückzunehmen. Das ist die Tatsache. Und Jesus ist derjenige, der Leben gibt. Vers 26 sagt er, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch den Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und in ihm ist Leben und er gibt uns Leben. So, er hat das Recht. Und er ist der Einzige, der dieses Recht hat. Und deswegen, wenn ein Mensch das zu sich nimmt, diesem Recht, das ist grausam und schlecht. Die gute Nachricht ist, dass Gott, Jesus, uns gerne Leben gibt. In Vers 24 sehen wir das. Wahrlich, wahrlich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Jesus Christus hat die Macht über Leben und Tod. Er ist der Richter, aber er, der Richter, hat einen Weg gemacht, damit wir nicht ins Gericht kommen müssen, in diesem ewigen Gericht. Und zwar durch den Glauben. Es gibt's nicht, dass ein Richter den Weg frei macht, dass wir nicht ins Gericht kommen müssen. Aber diesem Jesus hat das genau das gemacht. Und so redet er zu diesem, der versucht hatten, in einem Gesetzlichkeit Gott zu gefallen, zu sagen, du wirst nur Rettung haben durch den Glauben, den Wort hören und glauben, der mich gesandt hat. Ewiges Leben hat er uns angeboten. Und er verspricht uns auch Auferstehung zu denen, die an ihm glauben. Nun, ich weiß, diese Verse sind nicht die einfachste. Aber ich möchte sagen, ich bin überzeugt, und ich weiß, wir werden nur in dieser Freiheit in Jesus, in diesem Kraft in Jesus leben, wenn wir Jesus verstehen, wie er ist. Jesus hat bewusst diese Worte ausgesucht für uns, damit wir an ihn glauben, damit wir mit ihm leben. Ich möchte uns zum Schluss fragen, wie betrachtest du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und hast du eine biblische Perspektive von Jesus, Bild von Jesus? Ist Jesus oder ist Gott allgemein ein übergenauer, pingeliger Chef, dessen Kaffee nie richtig gekocht wurde und immer uns unter Druck setzt? Oder ist Gott eine verwöhnende Opa, der einfach alles zulässt und einfach die Augen zumacht? Beide sind natürlich übertrieben und falsch. Aber irgendwo dazwischen haben wir oft, jede von uns, ein Bild von Gott. Und ich würde es wagen zu sagen, keine von uns hat eine genau biblische Gottesbild. Manchmal wachen wir vielleicht. Vielleicht einen Tag ist Gott zu genau und streng. Und manche Tage ist Gott collant und sagt, naja, passt schon, was du gerade machst. Aber was Jesus sagt ist, ich bin Gott. Und ich sage zu diesem, ich kann, ich darf, ich muss sogar zu diesem sagen, sündige nicht mehr. Deine Sünde machen dich kaputt. vergiftet dich, haben wir früher heute gesungen. Sünde vergiftet. Ich weiß nicht, welches Lied das war. Aber dass wir uns von Gott ansprechen lassen und dass er Herr über unserem Leben ist. Nur dadurch legen wir nicht uns neben dem Teich kraftlos, hoffnungslos, ohne eine Zukunft. Nur wenn wir mit dem Herrn Jesus leben, wenn wir ihn kennen, wie er ist, und das ist, wo zum Schluss der letzte Verse, Verse 30 bis 47, gibt er Zeugen von ihm, wer er ist. Also so eine Behauptung, dass du Gott bist, das ist ziemlich gewagt. Und Jesus spricht von Zeugen, spricht von der Verkündiger, von Johannes der Täufer. Er spricht auch von seinem Wort der Schrift, das von ihm bezeugt. Und er sagt in Vers 39, ihr erforscht die Schrift, denn er meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Jesus sagt ihnen, ihr forscht, aber ihr habt ein falsches Verständnis. Ihr hättet was das Größte übersehen. Ihr habt übersehen, wer der Schrift darüber redet. Er redet über mich. Und mich hast du übersehen. In der Schrift kennen wir, wer Gott ist. Sie haben die Bibel gelesen, nur mit den Regeln im Kopf. Jesus sagt, es redet von mir. Spricht von mir. Reden wir oder lesen wir die Schrift nur wie diesem Juden, um die Regeln auszusuchen? Ist das unser Hauptgrund, warum wir lesen? Natürlich, wenn Gott Herr ist, dann hat er auch bestimmt über mein Leben, wird er auch Dinge sagen. Er sagte diesem Mann, sündige nicht mehr. Und wir wissen, die Bibel spricht von Sünde, was es ist. Und gibt uns viele Befehle. Auch selbst im Neuen Testament ist voll hunderte von Befehle. Aber lesen wir nur, um die Regeln zu lesen, zu finden? Oder lesen wir, um Jesus zu finden? Wie er ist, in seine Eigenschaften, als Herrn und Heiland, als Richter über die ganze Erde und als meinem Retter von meinen Sünden. Nur dadurch werden wir ihn kennen, wer er ist. Und werden wir stabil in unserem Leben sein, seine Leitung haben, seine Führung und seine Kraft, um das zu machen, was er uns in seinem Wort sagt. Wenn wir in dieser Beziehung mit ihm leben, durch sein Wort, durch unseren Gedanken voll mit ihm und für ihn leben und nicht für uns. Lebst du in dieser Kraft? Kannst du sagen, mit Paulus, der Timotheus ermutigt hat, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist? Oder sind deine geistigen Knochen immer noch geschrumpft, klein? Jesus möchte, dass wir in ihm stark werden. Auch in dieser Corona-Zeit, dass wir wissen werden, Zuversicht zu haben in ihm und dass sein Leben durch uns fließt. Wir wollen beten. Jesus Christus, diese Verse waren viele. Und du weißt, wie ich als Verkündiger unfähig bin, das weiterzugeben. Aber dein Wort hat Kraft und kommt nicht leer zurück. Und so, Herr Jesus, ich bete, dass du dein Wort in unserem Herzen streuen lässt, dass es durch unsere Umstände, durch Gemeinschaft, durch Gespräche, auch durch andere Bibelstellen, dein Wort bewässert wird und dass es Frucht tragen wird. Wir wollen, Herr, fruchtbar werden. Danke, Herr Jesus, dass es möglich ist durch unsere Beziehung mit dir. Und lass uns, Herr, in deiner Demut, in deiner Liebe, in deiner Ehrfurcht leben, bis du uns heimholst. Und Herr, wie schnell das kommt. Wir wollten, Herr, in deiner Gnade leben. Danke, Herr, für die Kraft, das zu tun. Wir beten durch Jesus. Amen.